Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hoffefunk. Der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 107 in Kalenderwoche Nummer 7. Besser geht's ja kaum. Zumal unsere TSG ihre Negativserie brechen und 2-0 gegen Bielefeld gewinnen konnte. Wir stehen demnach wieder auf Platz 5 und haben nun Wolfsburg vor der Brust. Unter anderem das werde ich natürlich mit Jonas besprechen. Hallo.
Ja, hallo, David. Freut mich.
Wie sind denn deine Eindrücke zum Spiel gegen die Arminia gewesen? Vielleicht mal ganz allgemein.
Ja gut, das Offensichtlichste eigentlich erstmal vorweg. Mhm. Man muss natürlich schon sagen, dass das 2-0 sehr schmeichelhaft für die Arminia am Ende war. Es war mal wieder so, wie wir es ja auch schon in der Vergangenheit öfter mal hatten bei der TSG, dass es einen Chancenwucher gab. Aber dadurch, dass wir am Ende ein unfassbar gutes Ergebnis erzielt haben, 2-0, das ist ja einfach ein sehr, sehr konstantes Ergebnis. 2 Tore geschossen, kein Gegentor, was auch sehr wichtig war. Genau, und einfach ein ungefährdeter Sieg, ein frühes 1-0, kein allzu spätes 2-0. Also der Sieg war meiner Meinung nach kaum gefährdet, zu keinem Zeitpunkt. Und dadurch, dass wir eben auch im Vorweg besprochen haben, dass Bielefeld kein so leichter Gegner war, wie man eigentlich zunächst dachte, dadurch, dass sie ja davor 6 Spiele ungeschlagen waren. Und man muss natürlich auch unsere eigene Niederlagenserie davor sehen und berücksichtigen. Und unter diesen ganzen Umständen bin ich einfach zufrieden damit, dass wir in Dreier eingefahren haben gegen die Arminia, und man sieht ja jetzt an der Tabelle, wieder auf Platz 5 geklettert. Es ist einfach in der Tabelle, im Tabellenmittelfeld einfach verdammt eng. Da kann jeder Punkt am Ende entscheiden.
Absolut, aber jetzt sieht es mal vorerst wieder echt, echt schön aus. Auf jeden Fall wieder Zeit für einen Screenshot, würde ich sagen. Und ich habe tatsächlich zu dem, was du gerade gesagt hast, Jonas, ich stimme dir völlig zu, aber habe trotzdem dazu was vorbereitet. Mhm. Und zwar zum einen natürlich nochmal, um das Ganze zu belegen, habe ich extra nachgeguckt. Die bekannte Expected Goal Statistik. Lieber Scholli, 4,2 zu 0,65 für uns. Das ist schon ein selten hoher Wert und bestärkt das, was du gerade gesagt hast. Eine Ergänzung aber nochmal. Hoeneß hat es ja bei PKs auch häufiger mal angesprochen und er hat auch nicht Unrecht. Aber wenn man mal auf die ganze Saison guckt, ist unsere Effizienz gut, ne? Dieses Gefühl hatte ich ja auch gerade schon im ersten Saisonteil, wo wir dann auch Dritter, Vierter waren zwischenzeitlich, aber es lässt sich auch wieder belegen. Unsere Expected Goals sprechen für 40 Tore und wir haben 43 auf dem Konto. Das ist wirklich, wirklich gut. Vielleicht willst du mal spontan, Jonas, so ganz, ganz spontan raten, wer denn am schlechtesten ist, was die Effizienz betrifft. Oder anders gesagt, welches Team hat deutlich weniger Tore geschossen, als es laut ihren Torchancen hätte erzielen müssen?
Ah, okay, du bist bei dem, ich soll dir ein Bundesliga-Team nennen. Ich dachte nämlich gerade, bei deinem ersten Halbsatz dachte ich, ich soll dir einen TSG-Stürmer nennen, der die schlechteste Chancenverwertung hat.
Ah, nee, diese Werte habe ich leider nicht, wäre interessant. Aber wir sind, wie gesagt, überdurchschnittlich gut. Tatsächlich in Summe, was die Effizienz betrifft, die letzten 3-4 Spiele nicht unbedingt, aber sonst. Und wer ist denn das mit Abstand schlechteste Team, wenn man mal guckt, okay, so viele Chancen hattet ihr und so viele Tore habt ihr geschossen?
Mit Abstand das schlechteste Team, boah, das ist schwierig. Das kann ja wirklich alles sein. Das könnte, blöd gesagt, am Ende sogar Bayern München sein, weil die eben viel mehr Tore hätten schießen müssen als die 70, die sie eben auf dem Konto haben.
Also, nee, das ist es. Ich verstehe
den Gedanken. Nee, das war auch nicht eingeloggt. Das war auch nicht eingeloggt. Damit wollte ich nur sagen, dass es wirklich da, glaube ich, jetzt keine richtigen oder falschen Antworten gibt. Aber ich würde einfach mal spontan sagen, ich sag mal zwei, Hertha BSC oder Gladbach.
Ich gucke mal ganz kurz, wie es bei der Berliner Hertha aussieht. Berlin hat 24 Tore geschossen und hätte 25 schießen sollen.
Oh, also lass mich noch eins ergänzen. Wolfsburg.
Es ist mit Abstand Wolfsburg tatsächlich. die hätten eigentlich 9 Tore mehr etwa schießen müssen. Sie haben 23 geschossen. Das ist wirklich, wir werden nachher darüber nochmal sprechen, über den VfL und über das Spiel morgen. Aber sie haben, sie hätten 32 schießen müssen und haben 23 geschossen. Und eine Differenz von 9 ist wirklich exorbitant schlecht. Und wie gesagt, wir haben sogar einen positiven Wert. Also haben quasi 3 zu viel geschossen. Haben teilweise also auch aus schlechten Chancen Tore gemacht. Und der Vollständigkeit halber, Jonas, absoluter Wahnsinn. Leverkusen hat 58 Tore geschossen, hatte aber nur Torchancen für 43 Tore eigentlich. Also bei denen läuft's wohl richtig, sagt zumindest die Statistik.
Ja. Gut, die Statistik, die muss man jetzt natürlich nicht auf die Goldwaage legen.
Nee, aber eine Tendenz.
Sie sagt zumindest eine klare Tendenz aus und sie belegt auf jeden Fall zu 100%, dass wir in dieser Saison nicht uneffektiv sind. So viel ist auf jeden Fall sicher.
Genau, danke. Und darauf wollte ich ja auch hinaus. Und dann gehen wir wieder mal ein bisschen zurück zum Spiel tatsächlich. Auch ansonsten kann man, glaube ich, die Dominanz ganz eindeutig sehen. Und ich würde jetzt sagen, es war aus TSG-Sicht auf jeden Fall ein sehenswertes Spiel, wenn man es eben mit dem Blau-Weißen hält. Beziehungsweise Arminia ist ja auch blau-weiß. Aber aus objektiver Sicht vielleicht nicht so sehr, denn es war wirklich einseitig. Da kam wirklich wenig. Und also man hatte wirklich keine echte Sorge in diesem Spiel. Ich erinnere mich gerade spontan wieder an einen Pfostentreffer, aber wir waren wirklich in Summe so drückend, so viel stärker am Ball, auch gefühlt einfach sicherer. Und ne, wer jetzt auch vielleicht wie ich so ein bisschen Statistik-Nerd ist, hat vielleicht gesehen, wie gut die Passquote der Arminia war. Weit über 80%. Naja, aber das werden mit Sicherheit nicht die Pässe in entscheidenden Zonen gewesen sein. Kann ja gar nicht, sonst hätte man ja nicht so wenig Torchancen herausgespielt. Mhm. Die TSG war einfach in Phasen meiner Meinung nach clever und hat der Arminia mal den Ball gegeben, weil sie wussten, die wollen den Ball nicht. Die wissen nicht genau, was sie damit machen sollen. Und es gab ja wirklich auch nur insgesamt 1-2 gefährliche Situationen, sodass Olli Baumann an seinem 150. Bundesligaspieltag einen recht ruhigen Nachmittag verlebt hat.
Ja, auf jeden Fall. Auch eine sehr gute Defensivleistung vom gesamten Team. Mhm. Und eine Statistik, die mir ins Auge fällt, die beobachte ich übrigens schon die ganze Saison, aber jetzt in diesem Spiel gegen die Arminia wurde hier dieser Statistik nochmal die Kirsche auf die Sahnetorte, auf Sahnehäubchen draufgesetzt. Wir sind einfach fast 125 Kilometer gelaufen. Das ist stark, wahnsinnig viel. Also bei der Laufleistung dieses Jahr, da sind wir, glaube ich, als gesamte TSG über die Saison hinweg auf Platz 3 oder 4 generell. Aber 125 Kilometer als Gesamtteam, sowas habe ich in dieser Saison noch nicht gesehen. Also das ist auf jeden Fall TSG-Bestwert. Ob das sogar der Bundesliga-Bestwert ist dieses Jahr, das weiß ich nicht sicher, aber ist wahnsinnig gut. Unser TSG-Durchschnitt in dieser Saison ist etwa bei 117, 118 Kilometer. Was auch nochmal zeigt, wie viel wir einfach gelaufen sind. Und das kann man natürlich, das hängt natürlich auch immer 1:1 damit zusammen, wie man die Aufstellung wählt. Und ich glaube, nicht ganz unerheblich an dieser Statistik, dass die so zusammengekommen ist, wie sie eben passiert ist, ist natürlich auch, dass Samar Sekou wieder back war und dass er zusammen mit Dennis Geiger die Doppel-6 gebildet hat, weil die beiden sind einfach unfassbar laufstark und haben auch sehr viel Stabilität ins Mittelfeld reingebracht.
Ja, interessant. Und da vielleicht auch nochmal eine Rückfrage jetzt an dich und an unsere Hörer, die natürlich auch mitdenken können. Wer ist denn das laufstärkste Team dieser Saison?
Ich glaube Bielefeld.
Das ist richtig. Zumindest hat das Sebastian Hoeneß bei der PK gesagt. Mhm. Und hat aber auch gemeint, wir brauchen uns da absolut nicht verstecken und hatte damit auch recht. Also ich hatte auch das Gefühl, dass gerade unsere Achter oder Sechser, je nach Situation, da die Räume sehr gut zugelaufen sind. Und natürlich hat das frühe Tor auch enorm geholfen.
Das muss man darauf definitiv wollte ich nämlich sagen. Gerade noch hinaus. Wenn wir uns daran erinnern, jetzt an unsere Negativserie, jetzt die letzten Spiele, wo wir ja immer unglücklich meistens verloren haben. Was ist denn jetzt eigentlich genau der Unterschied gewesen zwischen diesem Spiel von unserer TSG-Leistung her gesehen und dem Spiel zum Beispiel gegen Mainz 05? Eigentlich nicht viel, weil beide Spiele waren eigentlich sehr ansprechende Leistungen unserer Mannschaft. Aber der einzige Unterschied ist einfach mal wieder, dass wir es gegen Bielefeld geschafft haben, selbst in den ersten 25 Minuten das 1-0 zu erzielen. Mhm. Und gegen Mainz ist uns das eben über sehr langen Zeitraum nicht gelungen. Und je länger das Spiel geht, sage ich immer, je länger ein Fußballspiel geht, desto mehr wendet sich das Blatt hin zu der eigentlich spielerisch schlechteren Mannschaft. Ich weiß nicht, ob das für dich Sinn ergibt, aber das ist so eine Beobachtung. Das ist eigentlich immer so. Also meistens ist es so, dass hinten raus die Mannschaft, die eigentlich das ganze Spiel lang nur verteidigt hat, dann hinten raus vielleicht nochmal so ein bisschen denkt, so jetzt ist die 80. Jetzt haben wir es die ganze Zeit verteidigt, jetzt versuchen wir vielleicht nochmal eine Lücke zu erhaschen. Und so ist es ja gegen Mainz 05 auch passiert. Aber in diese Bredouille kamen wir ja gegen Bielefeld gar nicht. Und da hat natürlich ein Mann einen sehr großen Anteil daran gehabt. Und von diesem Mann kam auch, ich weiß nicht, wer es auf der Instagram-Seite von uns gesehen hat, habe ich in der Story gepostet, kam auch Post von der TSG zu mir nach Hause. Ich habe mir nämlich ein Trikot von unserem zurückgekehrten Kapitän Benny Hübner bestellt.
Ja, völlig zu Recht. Und er hat auch wirklich, denke ich, sehr viele TSG-Fans vor dem Fernseher, aber auch in der Arena, in der jetzt wieder fast 10.000 Menschen waren, jubeln lassen. Klassisches Benny Hübner-Tor und endlich ist auch wieder die Kopfball-Dominanz wieder ein bisschen zurück, hat man das Gefühl, ne? Ab und zu hatten wir ja trotzdem auch ohne Benny Kopfballchancen, aber es ist natürlich ein himmelweiter Unterschied, so jemanden drin zu haben oder eben dann, ne, unsere Kandidaten, die eben deutlich weniger kopfballgefährlich sind wie Kramer, Dabur oder auch nicht zu vergessen Vogt, dem wir irgendwann in seiner Karriere dann doch mal das TSG-Tor wünschen würden, aber wahrscheinlich dann doch nicht per Kopf.
Ja, ich würde sogar sagen, auf dem Platz so die zweit- und drittkopfballstärksten Spieler sind wahrscheinlich dann sogar Rütter und Baumgartner in der Reihenfolge, obwohl, dass ein Baumgartner da überhaupt aufgelistet ist in der Statistik, weil er köpft ja eigentlich regelmäßig
daneben
und hat beim Köpfen kein Zielwasser getrunken. Aber dadurch, dass er wenigstens im Vergleich zu unseren anderen TSG-Spielern hochsteigt und versucht, den Ball aufs Tor zu köpfen, dadurch ist er in der Rangliste einfach schon weiter oben als beispielsweise jetzt ein Kramaric oder ein Dabur, die ja einfach ihr Spiel eher versuchen, nach unten zu verlagern als nach oben.
Ja, und auch da ganz interessant, mir fällt es jetzt gerade wieder ein, ich weiß gar nicht genau, wie ich drauf komme, weil du den Namen wahrscheinlich gerade erwähnt hast. Was ich mal wieder erstaunlich fand, ne? Kramaric saß ja mit einer Covid-Infektion zu Hause, zum Glück ist er wieder fit, aber wer hat quasi seine Rolle ausgefüllt? Wer war größtenteils der Spielmacher?
Ja, es war so ein bisschen abwechselnd, aber die meiste Zeit Dabur oder Baumgartner.
Ja, aber irgendwie ist das doch, das hätte man doch vor einem Jahr auch nicht gedacht, dass Munas jetzt schon zum wiederholten Mal sich so fallen lässt und aber auch erfolgreich. Ne? Wir erinnern uns, ich habe auf Social Media ein paar Mal gelesen, ich verstehe es auch ein bisschen, also Kritik eben an Munas, aber ich glaube, nach der Flanke, die man da gesehen hat, sollte man die vielleicht ganz schnell wieder runterschlucken. Sowas hätte ich vor einem Jahr, und ich bin ja wirklich jemand, der Munas vielleicht einmal zu häufig verteidigt, aber das hätte ich nicht erwartet von ihm, dass er sich jetzt in dieser Rolle des, ja, wie soll ich sagen, der hängenden Spitze oder manchmal sogar des Zehners, wenn er da gebraucht wird, auch wohlfühlt und auch Wirkung zeigt.
Ja, und ich bin ja eigentlich jemand, der in der Vergangenheit Munas vielleicht eher einmal zu oft kritisiert hat. Und selbst ich sage mittlerweile, dass mir Munas in dieser Saison, sagen wir mal wirklich in den letzten 10, 15 Spielen, in seiner neuen Rolle wirklich richtig, richtig gut gefällt. Er hat sich über das klassische Leistungsprinzip bei Sebastian Hoeneß wieder in die Mannschaft gespielt. Und momentan muss man wirklich sagen, er ist. Natürlich kann es sein, dass er mal alle 3-4 Spieltage nicht von Anfang an spielt. Dafür ist die Personaldichte einfach zu gut bei uns. Aber ich würde tatsächlich sagen, er ist momentan Startelf-Spieler. Auf jeden Fall. Und das hätte vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr auch noch niemand geglaubt.
Ja, also da muss man auf jeden Fall auch ein Lob aussprechen, wie gesagt, insgesamt kein sehr starkes Spiel von ihm, aber insgesamt einfach auch wieder diese Vorlage in typischer Spielmacher-Manier. Wirklich, wirklich stark und natürlich das Highlight auf jeden Fall, Benny Hübner, der auch in der 11. Spieltags war, defensiv sehr sicher stand und eben den da mit absolutem Willen und ein bisschen, klein bisschen Hilfe von Ortega da reingewuchtet hat.
Ja. Mit Willen und Ortega hat er das Tor erzielt.
Ja. Ich überlege gerade, ja, wie wir das, wo wir noch ein bisschen in die Tiefe gehen sollten hier bei dem Spiel, weil eben auch die Tatsache, dass es doch recht einseitig war, macht es natürlich für uns auch leichter und kürzer, das Ganze zu besprechen. Ich habe mir noch so zwei, drei Punkte aufgeschrieben, vielleicht hast du noch was ganz anderes, Jonas, die mich besonders gefreut haben an diesem Spieltag, so ein paar persönliche Highlights.
Ja, ich würde auf jeden Fall mal positiv herausheben wollen, dass wir es mal, ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass wir das schon mal gemacht haben, aber wir gehen mit einer Führung in die Halbzeit, was ja auch nicht so häufig passiert, weil wir ja eher eine Mannschaft sind, die auch oft mal das Spiel drehen. Ja. Und dann passiert etwas, was ich eigentlich in der Vergangenheit auch sehr selten erlebt habe bei der TSG. Wir kommen aus der Halbzeit raus und wir schießen direkt noch ein Tor.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wir kommen aus der Halbzeit raus und wir schießen direkt noch ein Tor. Und zwar zeitnah. Nicht erst in der 78. oder 85. Minute, nachdem man dann nochmal ins Zittern gekommen ist, weil es nur 1-0 steht, sondern wir schaffen es diesmal wirklich in der 51. Minute schon so gefühlt den Deckel drauf zu machen. Und das auch mit einer Co-Produktion von unserem Doppelsturm, also Flanke Dabur, Tor Rütter. Das liest sich wirklich gut und es schaut sich vor allem auch noch viel besser an, als es sich auch noch liest. Mhm. Weil, ey, Rütter, was hat denn der Junge eigentlich dieses Halbjahr für eine Entwicklung genommen? Ja. Der ist 19 super, Jahre super, alt, ja, hat verhältnismäßig zu anderen Stürmern in der Bundesliga wirklich wenig Spielzeit, weil er ja bei weitem kein Stammspieler ist. Also das, da muss, so ehrlich muss man natürlich sein, dass er es noch nicht geschafft hat, bei uns wirklich unangefochtener Stammspieler zu sein. Mhm. Einfach, weil er als Joker auch zu gut ist. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit auch dazu. Aber der Junge hat mittlerweile schon 6 Bundesliga-Tore für uns erzielt.
Ich glaube, 5 Assists sogar.
Ja, er ist unser Zweitbester. Und mit welcher Souveränität er den Ball, also die Flanke von Dabur, annimmt. Wie aus dem Lehrbuch. Er stoppt ihn mit rechts und zieht dann mit links ab, um dann noch sozusagen mehr Tempo in die Aktion reinzubringen. Also das ist genau richtig gemacht, diese Situation. Und deswegen ist dieses Tor auch noch viel schöner gewesen, als es dann eigentlich wirklich war, auf den ersten Blick, weil ganz ehrlich, im Endeffekt war es ein Tor, da hat er aus 5 Metern draufgezogen und Ortega hatte keine Chance, aber durch diese Annahme, mit dem rechten Fuß angenommen, mit dem linken gleich draufgezogen, wirklich, wirklich, und was ich nicht vergessen darf, die einleitende Aktion des Tors kam ja auch über Rütter. Rütter hat ja auf der rechten Seite den Verteidiger von Bielefeld wirklich stehen lassen, hat dann diese Flanke gebracht, an die Baumgartner kaum noch hinkam. Ortega musste den parieren und erst dann kam die zweite Situation ins Rollen. Also Rütter hat sich den Ball da selbst vorgelegt sozusagen und vollendet auch noch und entscheidet so das Spiel zu unseren Gunsten.
Ja, ja, absolut. Also seine Entwicklung, da stimme ich absolut zu, nur, also ich glaube, das sehen wirklich alle TSG-Fans so, deswegen finde ich, muss man da nicht mehr ganz so individuell drauf hinweisen, wie jetzt zum Beispiel bei Munas, wo, glaube ich, nicht ganz so viele drauf achten und wo die Leute auch ein bisschen kritischer sind, was hier grundsätzlich auch okay ist, aber du hast natürlich völlig recht. Vielleicht ganz kurz jetzt tatsächlich zum Abschluss dieses Spiels, von meiner Seite aus zumindest, meine Highlights. Eins haben wir natürlich schon angesprochen, Benny Hübner. Aber wirklich in doppelter Funktion, also dass er eben sein Comeback-Tor gemacht hat und aber auch, dass seine Kopfballpräsenz wieder zurück ist. Da haben wir ja beide auch schon in der letzten Saison darüber gemeckert, dass uns das fehlt und dass wir ja auch ein Team sind, das eine relativ schlechte Zweikampfquote hatte, gerade auch in der letzten Saison, wo wir Elfter wurden. Und das ist ja auch etwas, was durch Benny Hübner sicherlich wieder besser wird. Davon gehe ich zumindest aus.
Es ist ja jetzt schon deutlich besser geworden. Man merkt einfach, selbst bei einem Kopfball, also bei einem Offensiveckball und bei einem Kopfball, selbst wenn Hübner ihn 2 Meter drüber köpft, merkt man einfach schon von ganz am Anfang, schon vor der Flanke, an seiner Präsenz im Strafraum offensiv, dass er den Ball möchte, wie er in der Luft steht. Es ist einfach ein ganz anderer Kopfballspieler als beispielsweise ein Vogt und Grilic. Aber wie gesagt, die beiden haben eben ganz andere Qualitäten. Flo Grilic übrigens auch mit einem herausragenden Spiel. Auch Vogt auf der Halbposition von Sebastian Hoeneß explizit gelobt. Fantastische Leistung. Aber deswegen ist es ja eben auch so wichtig, Hübner, Vogt, Grilic eben als Kombipaket zu haben, weil jeder eben seine Stärke hat.
Genau, und das werden wir jetzt kompensieren müssen. Darüber reden wir gleich. Ich habe noch kurz ein paar Tops zum Abschluss. Damit es nicht ganz untergeht, natürlich Pavels Comeback jetzt, will ich nicht unerwähnt lassen und auch nochmal betonen, ne, er ist jetzt nicht massiv aufgefallen, aber ich finde es dann doch immer wieder krass, dass er jetzt schon zum wiederholten Mal fehlte und zwar nicht nur ein paar Tage, sondern ein paar Wochen und dann einfach sich immer wieder ganz nahtlos einfügt, ohne, als wäre er nicht wirklich weg gewesen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das mit Bebus rechts außen Situation sich jetzt relativ schnell haben wird, auch wenn er ein absolut solides Spiel gemacht hat, aber eben, ne, auch gegen Krüger und Lausen da auf der Seite, also wirklich eher Spieler mit einem Zweitliganiveau, trotzdem solide Leistung, aber ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass Pavel zurück ist, bin sehr froh, dass fast 10.000 Fans wieder in der Arena waren, das ist schon mal wieder was anderes. Auch gegen Wolfsburg dürfen ja wieder ein paar mitreisen, also das ist auf jeden Fall eine schöne Entwicklung für den Fußball, denke ich. Und auch wenn man nur zu Hause sitzt und einfach die Atmosphäre aufsaugt. Und zuletzt, die Saison haben wir schon öfter gut gemacht, aber ja, ein Problem aus den letzten Jahren von uns war immer zu spielen gegen tiefstehende Mannschaften. Und das war die Arminia. Und wir hatten überhaupt keine Probleme gegen sie. Und Arminia ist ja auch eine Mannschaft gewesen, die häufiger mal auch zu Null gespielt hat in der Vergangenheit. Und das lief halt wirklich gut. Wie gesagt, über 4 Expected Goals, leider nur 2 gemacht. Aber alleine dieser Druck, diese Dominanz und auch die Fähigkeit, gut nach vorne durchzukommen und die Chancen zu erarbeiten, hat mich sehr gefreut.
Genau. Ja, dann, du hast vollkommen recht, lass uns den Bielefeld-Block hinter uns lassen. Wir haben es mit dem Spiel geschafft, unsere Negativserie zu beenden, sind auf Platz 5 und jetzt können wir wirklich sagen, scheiß auf die Negativserie, wir waren zwischendrin dann mal auf Platz 7 oder 8, aber jetzt haben sich die Karten wieder neu gemischt, wir sind jetzt auf Platz 5, spielen jetzt gegen Wolfsburg und jetzt geht es da einfach darum, dieses unfassbar enge Mittelfeld jetzt die letzten 12 Spieltage für sich zu beherrschen sozusagen. Weil das Ziel muss jetzt am 22. Spieltag mit 34 Punkten auf Platz 5 eigentlich schon die Europa League sein. Also das muss jetzt wirklich das ausgesprochene Ziel sein. Und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass das das Ziel von Sebastian Hoeneß ist. Er ist mittlerweile weit über den Punkt hinaus, glaube ich, wo er sagt, wir wollen bis zum letzten Spieltag mitspielen um die europäischen Plätze, sondern er sagt mittlerweile klipp und klar, ich glaube, in seinem Kopf ist alles andere als die Europa-League-Qualifikation wäre eine Enttäuschung.
Zumindest denke ich, dass das intern schon Thema ist und ich glaube, Pavel hat es zum Beispiel auch in dem Interview angesprochen, also es ist schon so, dass Spieler das mittlerweile auch zwischen den Zeilen deutlich äußern, dass es schon international werden soll und dass man dafür auf jeden Fall das Potenzial hat, also ich schließe mich da völlig an. Wir sind jetzt also beim Wolfsburg-Spiel, das ja morgen bereits ansteht. Auch dort werden wieder 10.000 Zuschauer möglich sein. Es werden auch ein paar Gästefans von uns zum Glück erwartet. Und um das Team nochmal kurz vorzustellen, ich denke, alle wissen, okay, Wolfsburg läuft nicht so gut. Aber ich habe da mal was rausgesucht. Vor 17 Spielen haben wir zuletzt auf den VfL getroffen. Ne? Und wir haben in den letzten 17 Spielen 15 Punkte mehr geholt als der VfL. Also fast 1,0 Punkte pro Spiel besser, das ist seit dem Duell in der Vorrunde und das ist wirklich ja erschreckend, ein erschreckend großer Unterschied, wenn man sieht, was für einen Kader der VfL da hat und wie viel Geld der VfL auch hat. Nichtsdestotrotz ist es zuletzt wieder ein bisschen nach oben gegangen, es gab einen deutlichen Sieg gegen Fürth und ein 2-0 gegen Frankfurt. Ich habe mir diese Spiele aber nochmal angesehen in der Zusammenfassung und habe gedacht, Also beeindruckt hat mich das jetzt nicht. Das war mit Willen, das war erkämpft, das war ohne jeden spielerischen Glanz, ohne klare spielerische Ideen oder Konzepte. Gegen Fürth waren, glaube ich, 3 der 4 Tore irgendwelche Abpraller oder abgefälschten Schüsse gegen einen mittelmäßigen Torwart Burchert. Und auch gegen Frankfurt patzt einmal Trapp und zweimal sieht auch Hinteregger aus, als wäre ein Regionalliga-Innenverteidiger.
Hinteregger hat vom Kicker die Note 6 bekommen.
Ja, zu Recht, Entschuldigung, aber katastrophal. Das wird auch aus dieser 7-Minuten-Zusammenfassung, die ich mir nochmal angeguckt habe, extrem deutlich. Also Wolfsburg ist auch aktuell überhaupt kein Team, glaube ich, das klar den Ball möchte. Ich glaube, Kofeld versucht da hinter den Kulissen defensive Stabilität der Mannschaft zu geben. Das scheint okay zu klappen. Aber die Frage ist, ob das halt wirklich für eine Trendumkehr reicht. Denn der VfL steht immer noch weit unten drin und hat nach 23 Spielen 23 Tore. Unfassbar.
Aber so einfach würde ich mir die Analyse wirklich nicht machen.
Nee, ich fange jetzt nur mal so an. So müssen wir ja nicht
reden
enden.
Jetzt reden wir uns mal ein bisschen in Rage, bis wir dann irgendwo vielleicht Interessantes rauskommen. Ja, du hast es angesprochen. 6. Spieltag haben wir in der PreZero Arena gegen Wolfsburg gespielt. Da waren wir selber in keiner so guten Phase. Da haben wir davor verloren, glaube ich, gegen Mainz und 0-0 gespielt gegen Bielefeld. Bei uns lief es nicht gut. Beim VfL Wolfsburg lief es bis dahin überragend. Wir haben am 6. Spieltag dem VfL Wolfsburg die erste Saisonniederlage zugefügt. Davor haben sie 4 Spiele gewonnen und nur ein Spiel unentschieden gespielt. Das heißt, Wolfsburg war bis dato mit dem Trainer. War Marc van Bommel da Trainer?
Ja, gell?
Ja. Da war Marc van Bommel noch Trainer und da dachten sie, sie bauen irgendwie aus niederländischem Käse ihm eine Statue vor dem VW-Konzerngebäude oder sonst irgendwas. Und kurze Zeit später war er einfach weg. Weil danach ist der VfL Wolfsburg wirklich komplett eingebrochen. Um jetzt zu erklären, wie das zustande gekommen ist, da müsste man vielleicht mal mit einem VfL-Experten reden oder mit einer Expertin natürlich. Ja, aber mittlerweile, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, die Analyse ist beim VfL deswegen so schwierig, weil sich sowohl der Trainer geändert hat, als auch jetzt im Winter eigentlich das komplette Team. Also natürlich, die Basis bleibt bestehen, aber sie haben einfach, und da können wir jetzt darüber reden, sie haben einen Spieler bekommen, beziehungsweise 2 Spieler bekommen, die einen so großen Faktor auf eine Mannschaft einnehmen können, die einen so großen Faktor auf ein Spiel nehmen können, dass sie das komplette Spiel vom VfL Wolfsburg ändern. Und das ist natürlich zum einmal Jonas Wind, der jetzt vielleicht nicht den großen Faktor hat auf das Spiel vom VfL, einfach nur, weil er selber ein 1,90 großer Stürmer ist und davor hatten sie Weghorst als 1,90 großen Stürmer. Aber der Transfer von Max Kruse, das konnte man jetzt in den letzten 2 Spielen gegen Fürth und gegen Frankfurt schon beobachten, der hat meiner Meinung nach sehr, sehr großen Einfluss auf das Wolfsburger Spiel.
Ja, kein Zweifel daran. Sie haben allerdings auch ihren Schlüsselspieler Wout Weghorst verloren, der auch nicht so erfolgreich war diese Saison, aber trotzdem immer noch einer der Lichtblicke. Und die Frage ist eben, ob das ein Kruse, der ja auch eher eine andere Position ist und nicht jünger wird, in der Form kompensieren kann. Ich glaube, es war tatsächlich, auch wenn ich Max Kruse persönlich nicht leiden kann und es auch kurios finde, wie er mittlerweile so spielt, sage ich mal, ist es schon ein guter Transfer gewesen. Und es ist halt schon ein Spieler, der vor allem die entscheidenden Pässe an den Mann bringen kann. Also das ist ja wirklich erstaunlich, der ist überhaupt nicht mehr in Bundesliga-Form, also körperlich gesehen ist er sicherlich schwächer als 90% aller Spieler und das meine ich jetzt eher so im Hinblick auf Spritzigkeit, Kondition, Fitness, aber einfach ein wahnsinniges Ballgefühl, immer noch sehr wichtig da als hängende Spitze oder Zehner, deswegen schon, ja, aber Ich will mich überhaupt nicht festlegen, dass wir dieses Spiel gewinnen. So weit würde ich nicht gehen. Aber es spricht so viel gegen den VfL. Das ist fast schon erschreckend. Auch die Tatsache, dass sie wirklich niemanden haben bisher. Außer vielleicht Max Kruse, wird sich noch zeigen. Der in der Mannschaft gerade wirklich gut ist. Also ich versuche ja immer so ein bisschen Players to Watch vorzustellen. Das geht fast nicht. Weghorst hat 6 Tore erzielt, ist weg. Wäre vielleicht ein Kandidat gewesen. Lukas Mecher macht auch eine relativ gute Figur, ist aber angeschlagen, ist nicht mit dabei. Nach meinen Informationen und nach aktuellen Berichten können wir also auch ausklammern. Und das war's. Fast noch erschreckender als die wenigen Tore ist auch, dass sie niemanden haben, der wirklich Tore vorbereiten kann. Deswegen auch der Kruse-Transfer vielleicht clever, der aber natürlich die Laufwege der Kollegen noch nicht verinnerlicht haben kann. Und das beste Beispiel dafür ist, glaube ich, wer hat die meisten Vorlagen beim VfL gegeben? Denkt mal vielleicht mal kurz 3 Sekunden drüber nach. Arnold. Nein. Nein, es ist nicht Gerhard. Nein, es ist nicht Arnold. Nein, es ist nicht Xaver Schlager oder Leute, bei denen man es erwarten würde. Es ist einfach Dodi Luke Bacchio.
Mhm. Der ja nicht mal oft von Anfang an spielt
eigentlich. Ganz oft Joker mit läppischen 3 Vorlagen. Und das ist eben das Problem. Kein klarer Goalgetter, kein klarer Spielmacher, zumindest bis jetzt zum Winter. Und jetzt der kleine Aufwind, der vielleicht die Mannschaft beflügeln kann, die ja grundsätzlich, ich nenne mal ein paar Namen, mit Baku, den ich sehr positiv im Gedächtnis habe, oder auch mit Kuhn Castells, natürlich auch Topspieler in ihren Reihen hat, aber jetzt trotzdem nicht mehr ganz auf dem Niveau ist, auf dem sie mal waren. Trotz des Preises des Kaders, der über 50 Millionen teurer ist als unserer, sehe ich den doch relativ auf Augenhöhe zu unserem. Und dazu kommt eben eine in Summe doch schlechte Form.
Ja, und gerade auch die Dreierkette, die hätte ja eigentlich auf dem Papier ein so großes Potenzial und die haben auch so einen hohen Marktwert. Lacroix, kann ich mich dran erinnern, letztes Jahr eine fantastische Saison gespielt. Lacroix ist jemand, der hat immer mal wieder Fehler drin. Hat auch schon des Öfteren Elfmeter verursacht, aber an sich ist das ein Bombeninnenverteidiger. Ich meine, der ist auch noch jung, der ist pfeilschnell, der rennt irgendwie auch wie fast mittlerweile jeder Innenverteidiger irgendwie an die 35, 36.
Außer unser Benny.
Ja, außer Benny. Aber da merkt man mal, wie gut Benny ist, dass er das Tempo gar nicht braucht. Und auch Brooks hat eine wahnsinnige Entwicklung genommen. Vor 2, 3 Jahren hätte ich den Bundesliga technisch eigentlich fast abgeschrieben. Jetzt mittlerweile wieder einer der besten 10 Innenverteidiger der Liga in jedem Fall. Aber die Frage ist ja eigentlich nur, da hat sich der VfL Wolfsburg ziemlich komisch entschieden, ob Florian Kohfeldt der Richtige ist, um dieses Star-Ensemble wieder in Schwung zu kriegen oder in die Spur zu bekommen. Oder wird jetzt eher der Plan verfolgt, dass Max Kruse als Spielertrainer so ein bisschen, weil ich glaube, das ist ja ein Spieler, der in der Kabine nicht seine Klappe hält und der auch viele Anweisungen gibt. Und ich glaube auch auf dem Platz als Vorbild vorangeht, auf dem Platz, natürlich neben dem Platz in keinster Weise, ob da eher so der Plan verfolgt wird, oh, wir haben Florian Kohfeldt verpflichtet, ist vielleicht jetzt rückblickend nicht die beste Idee gewesen, aber wir können ihn nicht wieder feuern, dann machen wir uns zum Gespräch der Liga, aber jetzt holen wir wenigstens einen Spieler, der vielleicht das für ihn übernimmt, dieses Coaching.
Ja, vielleicht. Ich bin aber auch absolut der Meinung, dass Kohfeldt keine gute Idee war von Schmatzke, der jetzt ja seinen Vertrag verlängert hat um ein halbes Jahr. Das ist auch sehr aussagekräftig und sehr kurios. Da ist offenbar sehr viel Vertrauen, dass man sagt, ach, die gebe ich nochmal ganze 6 Monate, weil auf die Schnelle finden wir auch keinen anderen.
Wir finden aber keinen anderen Trottel. 7 Monate kriegst du noch, bis wir jemanden
gefunden haben. Aber lass uns noch ganz, ganz kurz auf unsere Mannschaft gucken, denn uns läuft ein bisschen die Zeit weg und ich habe noch ein paar wichtige Infos, glaube ich, für uns alle und unsere Hörer natürlich. Also wir sehen, glaube ich, es spricht viel gegen Wolfsburg und es ist eine Mannschaft, die trotzdem, denke ich, schwer einzuschätzen ist nach diesem kleinen Aufwind jetzt. Bei uns ist, glaube ich, wichtig zu sehen, Grilic wird ja gelb gesperrt ausfallen, Geiger auch. Vogt wird definitiv im Zentrum spielen, dann ist die Frage, wer spielt rechts? Ja. Posch, Akpo oder Howie, das sind eigentlich die Optionen. Richards fällt zum Beispiel aus. Und interessant ist auch, dass Andrej Kramaric zurück ist, mal sehen, ob er spielt. Und dass Sebastian Hoeneß so ein bisschen durchblicken lassen hat, dass wohl Sebastian Rudi eine größere Rolle spielen könnte und dementsprechend dann wahrscheinlich Geiger ersetzt.
Hat er denn eine andere Wahl? Stiller ist angeschlagen, Geiger fällt auf jeden Fall aus, Samer Sekou wird auf jeden Fall spielen. Hat er denn dann eine andere Wahl, als Rudi mit auf die Doppel-6 zu nehmen? Eigentlich nicht.
Gut, Baumi hat schon mal auf dieser Position so eher auf der 8 gespielt, hat er auch schon mal gemacht. Und Fußballgott Howie Nordfeld hat ja zuletzt auf der 6 gespielt tatsächlich, nach seiner Einwechslung. Ist dir aufgefallen? Wird aber natürlich nicht von Anfang an spielen.
Nee. Also, um deine Frage zu beantworten, ist natürlich schade, dass man nicht einfach sagen könnte, ey, gegen Bielefeld hat es geklappt, wir spielen so nochmal. nur vielleicht mit Kramaric drin für Baumgartner zum Beispiel, aber durch Geiger Grilic geht es eben nicht. Bin mir sicher, Vogt rückt ins Zentrum, hat Hoeneß bestätigt. Hübner spielt natürlich als Kapitän und Torschütze wieder. Posch wird meiner Meinung nach die rechte Halbposition übernehmen. Raum spielt natürlich, ich sage Kadarzabek, und da stimmst du mir zu, wird die rechte Seite übernehmen, oder? Mhm. Stimmst du mir zu? In der Mitte Geiger Rudi, Samaseku Rudi. Und dann hast du vorne die Frage, wer spielt da? Und ich würde sagen, es spielen Kramaric, Dabur und Bebu.
Ich glaube tatsächlich, dass das eine wichtige Variante ist, aber es gibt so viele Variablen, dass es schwierig ist, das letztlich sicher zu entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall interessant zu wissen, okay, bei uns tut sich das ein oder andere, aber wir haben trotzdem einen relativ breiten Kader zur Verfügung. Und auch bei Wolfsburg sieht es ja nicht ideal aus. Ich habe schon angesprochen, Mecha wird fehlen, der schon 6 Treffer erzielt hat, oder auch Xaver Schlager, der sonst immer spielt, fällt ja schon länger aus. Dementsprechend sozusagen auf beiden Seiten Fairness, und ich bin dementsprechend dann sehr gespannt, was morgen Nachmittag passiert, ob wir eine neue Miniserie starten können und auf den internationalen Plätzen bleiben oder nicht.
Genau, lass uns abschließen, das haben wir sehr lange nicht mehr gemacht, noch das Spiel tippen, was wir denn glauben, wie es ausgehen wird. In Wolfsburg morgen 15.30 Uhr, Samstag.
Also wenn ich jetzt tippen müsste und wirklich realistisch tippen soll, habe ich irgendwie das Gefühl, dass es unentschieden ausgeht, da es ja auch auswärts ist, und würde auf ein 1-1 setzen. Das ist natürlich nicht meine Hoffnung, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir gewinnen, während ich mir nicht vorstellen kann, dass wir verlieren. Aber in meinem Kopf scheint ein 1-1 leider recht realistisch zu sein.
Mhm. Ich sage, wir werden es 2-1 gewinnen. Aber dieses eine Tor für Wolfsburg wird Max Kruse erzielen, und dieses Tor wird dann dafür sorgen, dass meine Antipathie gegen ihn noch weiter steigt. Aber wir werden auf jeden Fall gewinnen, meiner Meinung nach. Und das sind doch schöne Worte. Damit können wir euch jetzt, je nachdem wann ihr es hört, ins Wochenende verabschieden und wünschen euch ein wunderschönes Wochenende und viel Spaß beim Fußballschauen. Ciao, ciao.
Danke fürs Einschalten. Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.